Ist es gut, mal wieder hier zu sein im Studio mit meinen Kollegen Raul.
Hallo.
Und Jim.
Hallo.
Hank. Andere, ein Sigmal. Hank, wir denken an dich, schöne Grüße. Wir vermissen dich auch. Wir hoffen, wir treffen uns mal demnächst wieder zu viert.
Ja. Nein, wird bestimmt bald passieren. Ich bin da optimistisch.
Heute habe ich meine zwei Podcast-Kollegen noch gar nicht verraten, was ich heute mitbringe für ein Thema. Erstmal wollte ich mich bei den Zuhörerinnen und bei den Zuhörern nochmal begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Na, also, genau. Jetzt komme ich tatsächlich mit einem Thema, und das hat mit meinem Nachbar zu tun.
Deinem Nachbar?
Ja, der neulich, das läuft ja nicht so wirklich mit dem Podcast, da versuche ich immer Leute zu finden, die vielleicht mal hören. Und ich hatte ihm gesagt, guck mal hier, du magst doch Musik und so und Gitarre und so, wieso nicht mal unsere Podcast hören? Der meinte, ja, ist ja nett, aber auch, der ist ja Audiophil-Hörer und meinte, wollt ihr nicht mal was mal, na, ihr habt ja Rock und Vinyl, manchmal ist ja gar kein Rock drin, Vinyl noch weniger, wollt ihr nicht mal ein bisschen hier was Passendes machen, was für Audiophilen? Da war ich richtig eingeschnappt und wartete dann, bis er die Tür zuschlug und zeigte ihm aber auch den Mittelfinger.
Das wird jetzt zu äußersten Verspannungen führen.
Genau, und dann habe ich mich wieder beruhigt und ich dachte, ja. Und jetzt komme ich eigentlich mit dem Titel von meiner neuen Folge. Die ist eigentlich meinem Nachbar auch gewidmet. Ich hoffe, der hört uns auch. Die heißt Master Tapes. Sind das neue Gold für audiophile Hörer. Und zwar
ein beeindruckendes Nicken geht durch die Runde.
Ja, genau. Das ist also wirklich spannend. Und zwar, genau, wir lassen uns mal ein bisschen über audiophile Platten, audiophile Musik hören. Also audiophile, ne, sind Leute, die nicht nur natürlich ein großes Interesse für die musikalische Zusammenstellung für die Musikinteresse haben, sondern für die Qualität, mit der es wieder gespielt wird.
Das viel in Audiophil steht für viel Geld, ne?
Das auch. Aber gut, durchaus, na, jeder muss seine Passion und sein Pläsier haben. Und genau, und tatsächlich gibt es, ne, es fängt mit den Platten an, die ganz besonders gepresst werden. Und natürlich die Anlagen, ne? Das ist eine Technologie, die doch sehr, ja, einfach sehr teuer ist. Aber gut, ich will das gar nicht hier bewerten. Wie gesagt, aber was mich immer noch wundert und was tatsächlich neu ist, also nicht, mittlerweile nicht mehr so neu ist, ist, wenn man sich nochmal, wir haben schon mal früher über die Produktion von Platten allgemein gesprochen. Und ja, wenn man wirklich audiophil ist und wenn man schon die Mühe gibt, Platten, also Vinylplatten zu hören, ist es ganz klar, wir sprechen über auch vollständig analoge Aufnahme, na, also das ganze analoge Instrument, analoge Aufnahme, also alles analog. Mhm. Und wie schon mal erklärt, es fängt alles mit Band, also Bandmaschine, also Tape Recorder und die Band wird aufgenommen auf ein Multitrack-Spule, so Multitrack-Tonband. Und das Ganze wird irgendwann im Mastering zu einem Mastertape. Also diese Mastertapes sind in der Regel Viertelzoll-Tapes, laufen auf sehr Hochgeschwindigkeit-Maschinen und das ist eigentlich die absolute höchste Qualität, die man bekommen kann. Alles, was daraus abgeleitet wird, kann noch schlechter werden. Oder auch, und das ist die Kunst bei diesen audiophilen Pressungen, dass man wirklich versucht, aus dieser Audiotape so wenig Qualität wie möglich zu verlieren. Und es gibt in diesem kostenspieligen audiophilen Bereich Leute, die sagen, warum muss ich mir eigentlich diese Platten hören oder auch kaufen, wenn ich eigentlich direkt das Mastertape kaufen kann. Und Mastertapes sind, deshalb heißt die Sendung, ist das neue Gold. Tatsächlich gibt es ein Revival für Mastertapes. Es ist nicht neu, es gibt es schon seit 10 Jahren ungefähr. Und zwar, man muss wissen, die
Entschuldigung, wir reden jetzt von so normalen Tonband.
Ja, genau, Master-Tonbänder. Und zwar ist es so, früher, es ist nicht so, dass die Platten zentral irgendwo gepresst worden sind und dann verteilt worden sind. Wenn man auf Discogs nach Platten schaut, kann man sehen, Platten in, viel wurden in Deutschland tatsächlich gepresst, Japan, Frankreich, UK, USA. Und zwar ist es so, dass die Studios das Mastertape dupliziert haben, also aus dem Mastertape haben die verschiedene Kopien gemacht und diese Kopien wurden verteilt in verschiedene Studios. Und tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass in der Zeit, von jetzt, wo die digitale Musik kam, sind viele Mastertapes auch verschwunden, aber die großen Studios haben die noch alle, ne? Abbey Road, jetzt, wir sprachen neulich über Pink Floyd, Dark Side of the Moon, diese Mastertapes sind auch Kopie, Sicherheitskopie von diesen Mastertapes. Und es gibt tatsächlich noch die Möglichkeit, dann sich solche Tonbandmaschinen zu kaufen. Ihr wisst, ich besitze selber eine. In der Regel zwei große Fabrikate, deutsche Fabrikate, Telefunken, M15 oder M21, kriegt man noch aus alten, die wurden auch natürlich in sehr viele Zeitungsstudios, also Reporter-Studios und die High-Class sind die Studer-Maschinen, also sehr. Und die gibt es immer noch zu kaufen für viel Geld, aber auch die kann man sich noch besorgen. Und es gibt Firmen, die daran spezialisiert sind, die haben wirklich Lizenzen und die haben Kopien restauriert von den originalen Mastertapes. Das ist eigentlich also für ein Audiophile eigentlich, wenn man meistens spielt Geld für diese Audiophile-Hörer. Anscheinend gar keine Rolle mehr. Das heißt, es ist eigentlich der goldene Weg zu absoluter audiophile Qualität. Man ist so nah am Künstler wie sonst. Ne? Das ist wirklich, was im Studio aufgenommen wurde.
Aber als analoge Kopie ist das natürlich dann schon schlechter als das Masterband, oder?
Ah nee, die Kopien sind, also die werden auf sehr gepflegten Maschinen auf, na, es gibt auch mittlerweile schon länger auch wieder, also aus Frankreich, Recording the Masters ist zum Beispiel eine Firma, die die Tonbänder wieder produziert nach den alten BASF oder auch, ne, BASF war ein großer Standard, damit man in Tonbändern nach den BASF-Rezepturen und es gibt Tricks, um die wirklich auch analog wieder zu restaurieren. Eine Technologie, die vor allem in Österreich vertreten wird. Und es gibt einen sehr, sehr guten Laden, von denen habe ich zwei Bänder gekauft. Die heißen, jetzt muss ich das richtig ausbringen, die heißen Horch House und sind nicht in Wien, sondern irgendwo auf dem Land und machen wirklich extrem gute Tonbänder, also die haben auch die Lizenz, um die zu verkaufen. Und wir hören ein typischer Musiker, was sehr gerne, oder Musiker, ja, Komponist, was sehr gerne wirklich auf Tonbänder gehört wird, weil er auch eine Musik gemacht hat, die extrem reich ist, also reich nicht unbedingt in der Komposition, aber von den Tönen, also, ne, das ist Henry Mancini, so Big Band, also wirklich große, viel verschiedene Instrumente, viel, ne, wo ein audiophile Hörer doch, ich kann dann den Anspruch durchaus verstehen, dass man da wirklich sucht nach extrem hohe Qualität und ich nutze die Gelegenheit, auch einen meiner absoluten Lieblingsserien vorzustellen aus den 60er Jahren, zwar war ich nicht geboren, ist Mr. Lucky, ich weiß nicht, ob es irgendwas sagt. Mr. Lucky ist ein, gibt es auf YouTube alle Folgen zu schauen. Ist eigentlich die Geschichte, basiert eigentlich ursprünglich in Mexiko, die Geschichte von einem, ja, sehr charmante Mann, der immer auch sehr viele Risiken nimmt und sehr viel verliert. Aber er ist ja Mr. Lucky, das heißt, wenn er immer im Casino spielt, kann er sich wieder schnell aufbauen.
Du hast ihn schon mal erwähnt.
Und ich finde großartig. Und es gibt die Musik von der Serie wurde tatsächlich von von Henry Mancini, komponiert. Und wir hören jetzt in einem Stück, das ist eigentlich der typische Stück, was auch bei dem Beginn von der Serie gespielt heißt, heißt Luron. Also es passiert ja im
Laufe. Also geschrieben L-U-J-O-N.
Genau.
Das ist ein Abspannlied aus einer Radiosendung von Götz Alsmann.
Okay. Wir hören jetzt auf jeden Fall rein.
Sensationell.
Da kann man sich vorstellen, dass man in der Audio viele Qualität, man, wir hören hier schon mit extrem hoher Qualität, aber okay, gut, ne, das ist natürlich solche Tonbänder, die bringen das auf dem Level.
Also das wurde natürlich auf diversen Platten, wurde das auch gepresst und ist auch, wie gesagt, kein unbekanntes Stück. Spannend daran, dass es ja so eine schöne Mischung ist aus Easy Listening und Exotica Sounds. Zu beiden werde ich bei Gelegenheit gerne auch nochmal eine Sendung machen, aber ganz toll und nicht umsonst ein Großmeister, ja. Unser lieber Herr Mancini, in vielen, vielen bekannten Stücken, auch ja, was weiß ich, wie oft ausgezeichnet der Mann.
Ein Großmeister, ja, denke ich auch. Ich habe aber nochmal eine Frage, also die Grundidee, dass Kopien von Masterbändern für audiophile Fetischisten, sage ich mal, angeboten werden, die können sich diese Bänder kaufen und spielen dann die auf den Geräten, die du zum Beispiel zu Hause stehen hast,
genau.
Ab. Und die sind dann angeschlossen an eine hochwertige HiFi-Anlage.
Zum Beispiel.
Ja? Oder läuft das dann über den
Bluetooth? Nee, du musst natürlich danach, also diese Audiophile, klar, das ist von der Qualität, sagen wir so, ich meine, es ist eine Diskussion für sich, ob man, ne, es gibt Leute, die den Anspruch haben, die auch die entsprechende Anlage haben, klar, aber das reicht nicht, du musst natürlich im Anschluss noch die Top-Anlage haben, um diese Qualität zu Geltung kommen zu lassen.
Und wenn du das vergleichst, das Signal mit einer audiophilen Platte vergleichst, kann man das?
Kann ich nicht. Also ich habe diese Maschinen nicht, ich höre schlecht, also ich höre, ne, so, aber ich habe diese Maschinen tatsächlich nicht dafür gekauft. Ich bin kein audiophiler Hörer. Ich komme jetzt zum Thema Gold, also unter Gold kann man verschiedene Sachen verstehen, also natürlich ist es erstmal was Wertvolles und wenn man audiophil ist, sucht man natürlich das die höchste Qualität, aber Gold heißt auch, es ist kombiniert zumindest, wenn man an den Beginn von der Goldsuche sucht, mit einer ellenlangen Suche und versucht irgendwas doch zu finden, was die anderen nicht haben. Und das ist wirklich das Spannende in diese, für mich was sehr Spannende ist, also viel mehr als die audiophile Qualität ist, immer diese Suche nach verlorenen Mastertapes. Ich meine, es sind ja über die Jahre unglaublich viele Mastertapes produziert worden. Und natürlich, wie wir gesagt haben, die großen Studios haben die natürlich archiviert, kopiert. Also, ne, da gibt es Backups und alles Mögliche. Allerdings gibt es aber auch jede Menge Studios, die pleite gegangen sind und die Mastertapes sind irgendwo entweder verschrottet worden und das heißt, da fängt damit auch an, eine leidenschaftliche Suche nach Stücke, die verschwunden sind letztendlich, ne? die vielleicht niemals, nicht mal so weit gekommen sind, dass die überhaupt in Form einer Vinylplatte überhaupt produziert worden sind. Und mir ist ein Griff passiert, tatsächlich auf eBay von einem Mastertape, was wirklich sehr wertvoll ist und was tatsächlich nie auf Platte veröffentlicht wurde. Das heißt, das ist aber, das ist wirklich, das ist, und das sind teilweise...
Ist das Zufall dann? Hm? Ist das Zufall?
Naja, es ist Zufall nicht. Es ist eine Mischung. Du musst, also du musst in diese Welt, ne, du musst auch verstehen, es gibt unglaublich viele Fälschungen auf dem Markt. Das ist, also wenn du zum Beispiel Mastertapes bei eBay eingibst, dann musst du noch 15 IPS, also das ist die Geschwindigkeit, die, mit der die gespielt haben. Also ein Mastertape wird typischerweise entweder mit 15 oder mit 30 Inch per Sekunde abgespielt. Das ist sehr hohe Geschwindigkeiten. Oder gibt es. Na, und das heißt, du musst auch langsam, das heißt, es fängt damit an, wenn du zum Beispiel, es gibt Leute, die verkaufen das bei eBay und das sieht nach einem Top-Moderne mit so einem Cover drauf, du weißt, diese Mastertapes sind damals nicht gedacht worden sind, um irgendwie verkauft zu werden. Das heißt, die haben gar kein Cover, die haben Informationen über die Aufnahme, über die Equalization, also CCIA ist ein Standard zum Beispiel und da musst du langsam reingucken. Und da gibt es tatsächlich Formate, also 15 IPS ist sehr üblich und es gibt andere Formate, die 30 IPS zum Beispiel, das sind die moderneren Maschinen damals. Und da gibt es Leute, das heißt, das sind Formate, die teilweise, diese Maschinen gibt es ja kaum noch. Es gibt tatsächlich alte Mastertapes, die du kaufst. Du musst überlegen, wie du überhaupt spielst. Und es gibt Firmen, aber auch, die das restaurieren. Es ist ein Hobby eigentlich.
Ein, ne? Nischenmarkt.
Ja, ne? und da, aber das ist so spannend, diese Suche, finde ich. Also ich habe auch viel Schrott gekauft, auch viele Sachen, die überhaupt nichts taugen. Aber es ist sehr spannend, weil letztendlich es eröffnet wirklich noch eine Möglichkeit. Und du hast immer auch wie der Goldsucher, die Hoffnung, oh, jetzt habe ich wirklich was. Und du hörst da rein, naja, okay.
Darf ich an dieser Stelle mal die Frage nach dem Preis stellen?
Oh, das ist sehr unterschiedlich. Also tatsächlich, diese einen Griff, was ich gemacht habe, das hat, glaube ich, 50 Euro für 3 Tonnen Bänder. Und da müsste ich, das war gar nicht, das kam aus Italien.
Und über eBay oder über?
Ja, okay. Über eBay. Ne? Das heißt, und da musst du wirklich ein Auge entwickeln. Teilweise sind das Leute, die wissen ja gar nicht wirklich, was die verkaufen. Und das heißt, du musst wirklich in diese Fotos reinschauen, vielleicht auch nochmal nach Fotos fragen, wenn du überhaupt welche nochmal bekommst. Und dann fängst du an zu gucken, okay, dann musst du recherchieren selber, wann du guckst die Band und du guckst, okay, das könnte sein. Dann musst du wieder in der Geschichte reinschauen, kann das sein, dass das Ding überhaupt da produziert wurde und total spannend. Und das heißt, man bekommt auch über Mastertape tatsächlich einen Zugang zu bestimmten Aufnahmen, die man die nie produziert worden sind oder die wirklich, ja, die einfach, entweder sind die verloren gegangen oder es ist nicht zum Ende gekommen. Und Horchhaus, diese Firma in Österreich, haben auch teilweise in dem Sortiment wirklich top Aufnahmen von Band, die jetzt noch aktiv sind, und die Idee ist dabei, wirklich eine ganz spezielle, hochwertige Aufnahme zu machen. Und ich möchte hier dann tatsächlich ein Stück spielen. Und das ist von der Band The New Master Sounds. Das ist eine Jazzband aus Großbritannien.
Eine sehr funkige Jazzband, ja, also fantastische Neo-Funk-Band eigentlich.
Genau, und die haben es gibt bei Horchhaus, also man kann, die haben tolle Platten, ne, so davon abgesehen, aber es gibt bei Horchhaus ein Live-Konzert in Hamburg, aus dem, das heißt The Hamburg Session von 2009, glaube ich. Und dann hören wir in dem Stück All I Want, das ist ein sehr berühmtes Stück von der Band, und ich würde sagen, wir legen erstmal los. Thank you.
tolle Gruppe. Die haben schon, ich glaube, knapp 10 LPs rausgebracht. Ja. Die frühen Singles, alles wunderbar. War in dieser Rare Groove-Szene damals extrem populär und haben eben neue Stücke in diesem Stil gemacht, mit wirklich kickendem Erfolg. Und aber das habe ich noch nicht gehört bisher.
Okay, das könnte ich auch nur, das ist nur ein Sample aus der Homepage von okay. Horchhaus, also ja. wo man okay. reinhören kann. Und das, was auch noch passiert, ist diese Kick jetzt mit den Mastertapes führt immer mehr dazu, dass bestimmte Bands, und das sind immer auch Bands wirklich mit Top-Musiker, dann doch wieder auch zum Full-Analog Recording zurückkommen. Und teilweise Bands, die großartig sind, aber kaum bekannt sind, und wir kommen jetzt endlich zum Rockstück. Raul Schott schon weinend hier, ich sehe ein paar Tränen, das geht jetzt los. zu dieser Band bin ich gekommen, auch über Horchhaus. Die Band heißt Calling Cadence, ich weiß nicht, ob ihr die Band kennt. Das ist eigentlich ein Duo aus L.A., ein Mann und eine Frau. Unglaubliche Sound, unglaubliche Musiker, unglaubliche Rockmusik. Und diese Musik wurde komplett analog aufgenommen. Das Mastertape ist auch direkt als Kopie bei Horchhaus zu kaufen. Die gibt es aber auf Spotify und die gibt es auch natürlich als LP zu kaufen.
Also das heißt, es gibt Bands, die sagen, wir produzieren bewusst auch analog Masterbänder, um Kopien davon zu ziehen, die wir dann verkaufen können.
Genau, wobei aus dem Mastertape wird wiederum gepresst und auch Vinyl gemacht, aber du kannst jetzt bei Horchhaus eine Kopie von dem Mastertape für 500 Euro kaufen.
Das ist ja fast geschenkt eigentlich.
Ja, ja. Und auf jeden Fall, wir hören jetzt in dem Stück Good Day von der Band Calling Cadence aus Los Angeles. Die Platte ist von 2022.
Das ist Rock. Buchstabier doch nochmal gerade bitte den Bandnamen.
Calling ist C-A-L-L-I-N-G und Cadence.
Also wie die Kadenz.
Genau, C-A-D-E-N-C-E.
What I can get, but I can't do it alone. Long run while the storm's away. I guess I got this all wrong. Then the good old days, now I guess they weren't so great. Then I got caught up and I got to the party late. Cause it's a good day to stop this lying.
Ja, das waren die Calling Cadence.
Okay.
Sehr, sehr auch funky, aber auch haben offiziell bei Spotify noch nicht mal 7000 monatliche Hörer. Hm. Ich finde die Band großartig. Also die ganze Platte ist wirklich sehr gut.
Auch wieder sehr gut aufgenommen, aber das wäre jetzt auch meine Frage an dich. Also audiophil, wenn du so eine Aufnahme kaufst, dann bestimmt doch eigentlich der Soundmaster während der Aufnahme, was es wird. Also du kannst das natürlich am Ende noch abmischen und alles, aber wenn du da irgendwie schon Grütze machst, dann kannst du das beste Mastertape kriegen und hast aber nur Muff drauf.
Was meinst du nochmal?
Also ich meine, die Qualität des Sounds an sich, das bestimmt sich doch im Wesentlichen über die Aufnahmesession selbst.
Ja, ja, klar. Naja,
Und dann kannst du natürlich
das Mastering,
noch,
ne?
Ja, so. Du kannst dann schon noch mastern, aber wenn du bei der Aufnahme selber schon
klar.
verkackst, dann kannst du da 100 Mastertapes anfertigen, das wird dann nichts. Ne?
Das ist klar. Nein, das ist ja klar. Ich habe selber schon richtig Schrott aufgenommen. Aber aber das ist laut. Ne? Wir sprechen natürlich über, wenn du so ein Mastertape kaufst, stehen die Namen von den Ingenieuren, die daran gearbeitet haben. Das ist eine Welt für sich. Ne? Du kaufst und du gehst daran ganz anders als so eine kommerzielle, klassische Vinylplatten. Du guckst dir an, welches Studio, welches Equipment, welches Ingenieur. Du überlegst, ob das überhaupt möglich ist, dass dieser Ingenieur, das ist wirklich ein ganz anderer, das ist ein Hobby eigentlich. Und dann, viele kennst du ja, viele kennst du, und es gibt bei den Kopien tatsächlich auch welche, die wirklich über die Zeit, die das nicht überlebt haben oder die wirklich schlecht sind. Na, das heißt, wie gesagt, ich mache wenig aus audiophilen Motivationen, ich mache das mehr, weil ich große Spaß daran wirklich die Hoffnung in Sachen zu finden, die es noch, die
also so eine irgendwo gibt.
Ja, ja, genau. Okay. Deshalb spreche ich von Gold in dem Sinne, dass man als Goldsucher durch die Gegend läuft letztendlich.
Also dir geht es nicht um den materiellen Wert an sich, sondern es geht dir um die Musik, die rar ist.
Genau, und die natürlich mir gefällt auch.
Ja, natürlich, klar. Mhm.
Du hast in einer unserer letzten Sendungen über Abbey Road gesprochen, über die Homepage von dem Abbey Road Studios, über der ganze Bohai, der jetzt gemacht wird, über 50 Jahre Dark Side of the Moon und was es da alles zu kaufen gibt. Ist es denkbar, nimm das oder nimm ein anderes Album, das von einem der großen Rock-Klassiker Mastertapes gezogen werden und verkauft werden für wahrscheinlich sehr, 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 sehr,
nicht
sehr,
unbedingt
sehr viel Geld.
Also viel Geld, also klar, es ist teuer, ne? Aber auch, weil diese speziell, also es ist, ich würde sagen, das sind die gar nicht so schwierig sind zu finden. Weil die unglaublich vielfältig, also das sind Platten, die da, ich glaube, dass Dark Side of the Moon erfolgreiche doppeltes Album der Rockgeschichte ist. Also das ist ein Album, was weiß nicht wie oft gepresst wurde und von verschiedenen Werken. Das heißt, es sind etliche Kopien entstanden von diesen. Das einzige Problem ist, du wirst die nie offiziell bei einem Shop kaufen können, weil es gibt immer Probleme mit den Lizenzen. Das heißt, es ist risikoreich. Du kaufst irgendeine auf eBay, kannst das kaufen, aber die Frage ist, naja, wie gut ist diese, ne, das ist Bandmaterial, 50 Jahre ist die Aufnahme, die Kopien sind teilweise jünger, weil sind neue Kopien entstanden, aber es ist halt.
Also heißt das im Umkehrschluss, dass es, wenn überhaupt Sinn macht, Mastertapes zu kaufen von Nischenbands, Nischenkünstlern, weil die Tapes dann eben auch extra dafür produziert worden sind, damit sie auch verkauft werden können?
Ja, ja, oder es macht Sinn, wenn du wirklich audiophile Qualität sicherstellen willst, musst du von Läden wie jetzt Horchhaus oder Phoné, es gibt in Italien sehr gute, extrem gute Shops, also wo teilweise moderne Sachen aufgenommen werden, aber sehr gut restaurierten Aufnahmen. Es gibt Analogy Records, Phoné ist unglaublich teuer. Also es ist, aber okay, das ist, das heißt, wenn du wirklich für audiophile Zwecken diese Sachen kaufen willst, dann musst du wirklich das Geld hinlegen und dich wirklich von diesen Läden die Qualität holen.
Also ich habe eine Anmerkung zum Thema Audiophil. Wir haben jetzt hier diese Mastertape-Geschichte, die eben auf den einzelnen Tonbändern dann verkauft wird und nochmal exklusiver ist. Aber wir haben natürlich auch eine Menge Labels, die sich über die Jahrzehnte entwickelt haben, die von den Mastertapes dann entsprechend super feine Abmischungen neu rausbringen. Also zum Beispiel Mobile Fidelity Sound oder Sheffield Lab und was weiß ich, wer mir da alles einfällt. Und das ist natürlich nochmal auch sehr teuer zum Teil. Dann hast du auf einmal da irgendeine bestimmte Pressung. Und es gibt ja auch so Pressungsfreaks, die müssen dann die Japan-Auflage da und da, weil wirklich die Pressungen unterschiedlich klingen. Ob man, also welchen Wert man dem jetzt beimisst, wenn man irgendwann eine Platte anmacht, dann groovt man sich ja genau wie bei einer Anlage auf den Sound, den man dann hat, ein. Und dann ist irgendwann auch egal, welche Pressung. Aber es gibt natürlich extrem fein gemasterte Sachen. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Feld. Auch sehr teuer ist die Frage, wer das wirklich ausgeben will. Es gibt ein tolles deutsches Label seit geraumer Zeit, Speakers Corner, die auch von Jazz, Blues bis zu allen möglichen Pop-Alben tolle, super Masterings machen, auch sehr begehrt. Auch die super Veröffentlichungen sind dann auch weg und werden schnell teuer, kann man erwähnen. Oder dass man die digitale Welle überlegt. Wisst ihr eigentlich, welches Major-Label-Album das erste war, was digital produziert wurde? Weißt du?
Ja. Nee.
Rykuda, Bob Till You Drop, 1979, auf einer 32-Spur-Maschine. Und ja, gutes Album übrigens, mit vielen, vielen Coverversionen und einem tollen Original. Und ja, wer es mal hören will, kann sich ja mal reinpfeifen. Das ist immer eine große Bandbreite von diesem audiophilen Kram. Aber du hast jetzt wirklich einen völlig eigenen Bereich da aufgemacht, der mir völlig unbekannt ist.
Ja. Ja, wobei, ich muss sagen, so unbekannt ist es bei dir auch nicht, weil ich finde, du bringst auch immer auch doch Titel, die man in digitaler Form nicht immer wieder findet oder wenn dann auf Bandcamp und schon auch so Bands, Künstler, die doch ein bisschen abseits sind von diesem Spotify, von diesem Streaming-Dienst, sag ich mal. Und das ist also das Schöne ist, wenn du, dass du stöberst in diesen Mastertapes, weil ist, dass du auch wieder Künstler entdeckst und das ist da eine Suche nach Künstler, die meistens spannend ist, weil das sind die Leute, die sich die Mühe machen, wirklich auf diese Art und Weise zu produzieren, sind Leute, die schon einen gewissen Anspruch für Sound haben, das sind auch sehr gute Musiker und du entdeckst tatsächlich auch wirklich neue, spannende Musik. Unter anderem, was ich gleich spiele, ist ein amerikanischer Percussionist, der heißt Munyungo Jackson. Und wir hören gleich in einem Stück das, was wir tatsächlich auf Spotify hören können, Afro Blue. Und aber es gibt von ihm zwei Mastertapes bei Fone, also der italienische Laden. Und du entdeckst da eine Musik, das sind Leute, die sind kaum bekannt. Wie gesagt, die haben teilweise nicht mal 8000 Hörer auf Spotify. Und die machen eigentlich eine unglaubliche Musik, die aber auch für audiophile Zwecke wirklich interessant wird, weil das ist so fein abgestimmt, extrem gut. Extrem interessante Musik, aber auch wirklich extrem gut produzierte Musik. Wir hören in dem Stück Afro Blue von Munyungo Jackson. Dancing for joy, delicate world, shades of delight, go here, rich as the night. Jackson.
Ja, sehr, sehr jazzig auch. Ne?
Ja. Und wirklich, also das ist wirklich eine. Und das sind extrem gut produzierte Sachen. Ich meine, mir gefällt auch die Musik. Was sagst du dazu,
Raum? Ja, sehr jazzig. Fand ich auch sehr luftig produziert. Percussionist wahrscheinlich Könner seines Fachs, ne?
Was ja, ja. Also
im Hintergrund tolle Sängerin. Mir gut gefallen.
Hat mich von den Gesangslinien ein bisschen an Al Jarreau erinnert. Also ich bin jetzt überhaupt kein Al Jarreau-Fan und das war jetzt super interessant zu hören. War jetzt nicht direkt meine Musik. Das müsste sonst direkt noch jazziger sein für mich. Aber es war ein super Beispiel, was im Untergrund für unfassbar hohe Qualität aufgenommen
ist. Das ist unglaublich. Nee. Und das ist, ich habe ja dieses Stück. Raul mag ein bisschen Vocals, deshalb ich habe, es gibt tatsächlich, das ist ein Percussionist-Album eigentlich, ja, ja. Und es ist ein der wenigen Stück mit Gesang. Okay. Sehr viel ist einfach reine Percussion und wirklich,
ja,
also nicht nur, also
sehr räumlich alles.
Ne? Unglaublich gut, ja.
Aber das hat, glaube ich, eben nicht nur mit diesem direkten Mastertape zu tun, sondern da ist der Aufnahmejob und das Mixing halt super gemacht worden und dann hast du halt so ein Tape. Ne?
Ja,
aber
ja,
du kannst ja auch, man könnte ja mal eine Garagenband so machen und ja.
Und genau, und zum Schluss kann man diese Suche ein bisschen erweitern, nicht nur auf Mastertapes. Ich habe von Jim auch hier viel gelernt, so viel spannende Labels, wo man tatsächlich Musik findet. Es geht ja nicht nur unbedingt. Also ich habe schon Spaß daran. Musik einfach, ich kaufe auch viel Platten, die ich wieder verkaufe, weil das ist doch nichts, aber wo ich denke, ich finde das spannend einfach, du kaufst irgendwas, du denkst, okay, du interessierst dich für die Geschichte von der Band, von der Musik und denkst, er könnte was sein, erste frühe Platten gibt's nirgendwo, kannst du nirgendwo hören, dann legst du das auf, dann, naja, oder du denkst, wow, richtig gut. Und tatsächlich gibt es, wir kennen das von Jim, Menge wirklich Künstler, die gar nicht in Streaming-Dienst zu finden. Aber es gibt auch große Bands, die deren erste oder Frühalben gar nicht zu finden sind in den Dienst. Meistens.
Es gibt auch genug, die sich verweigern, ne?
Also. Ja, aber es gibt auch welche, also zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich, das mit Sample Clearance, ne, die haben irgendwas gesampelt und das große Beispiel sind De La Soul zum Beispiel, die haben die erste Platten, von denen kannst du nicht auf ja,
doch, jetzt seit letztem Monat.
Auch auf Spotify.
Sind alle zu streamen jetzt.
Aber Neil Young nicht, ne? Der hat sich doch verweigert.
Neil Young hat sich und Joni haben sich zurückgezogen, genau. Mir fällt noch ein,
Feist, Monarch, die erste Platte die von Feist ist nicht zu finden in Spotify. Aha,
die ersten drei Alben oder zwei Alben von Kraftwerk, die sind nie wieder veröffentlicht worden. Also jeder, der die auf Vinyl hat, der kann sich dankbar schätzen.
Genau, noch für Hip-Hop-Fan, es gibt ein aus 2013 Frank Ocean hat ein Kultalbum, der heißt Nostalgia Ultra mit Titel wie Novocaine oder Good Swim. Mhm. Super Platte, aber da sind so viele Samples da drin, die noch nicht geklärt sind. Da sind extrem limitierte Pressungen. Ich habe einen tatsächlich.
Oh.
Wird irgendwie verhandelt und da können 500 Platten irgendwie produziert werden, die sind auch ganz schnell vergriffen. Genau.
Also nochmal eine kleine Ergänzung von meiner Seite, wenn man jetzt sich in die, also ich kaufe da quasi fast nie, aber es wird garantiert ganz toll klingen. Diese audiophile Szene, die hat dann wiederum bei diesen super Speziallabels sind da ganz viele bekannte Titel, die dann neu eingespielt werden und der letzte Heuler ist dann natürlich, dass es auf 45 Umdrehungen dann auf Doppel-LP gemastert wird und dann hast du natürlich nochmal einen fetteren Sound. Aber gut, also auch die CD klingt übrigens nicht schlecht.
Eben,
wer immer was dagegen sagt, der hat dann vielleicht die falsche Anlage, aber
auf jeden Fall.
Ne?
Also. Wir haben schon ausführlich darüber gesprochen. Ja. Bevor ich zu meinem letzten Titel komme, wollte ich nochmal vielleicht mal dem Raul das Wort lassen.
Ja!
Mit einer, eine Auffälligkeit der Woche für uns, Raul?
Ich habe eine kleine Auffälligkeit der Woche. Also das ist eigentlich keine Woche, sondern es geht hier um Monate und Jahre und Jahrzehnte.
Ja,
ich habe es vor kurzem tatsächlich wiederentdeckt. Ich denke mal, es wird euch was sagen. Es geht um den Beat Club. Der Beat Club, Jim nickt. Ich weiß nicht, ob du den Beat Club kennst.
Da sind wir beide selbst eigentlich zu jung für, aber wir wissen, worum es geht. Und ich glaube, du bist die entscheidenden 10 Jahre jünger. Da ist vorbei.
Nee, vor allen Dingen als Franzose.
Ja,
das wird im französischen Fernsehen nicht gelaufen sein.
Das halte ich auch für unwahrscheinlich.
Ja. Beat Club sagt ja nichts, ne?
Also die erste Folge, wenn ich das kurz sagen darf, ist, die wurde von einem späteren Nachrichtenansager, ich glaube Wilhelm Wieben oder wer immer es war, wurde noch mit einer Warnung und mit der Bitte um Verständnis von den Eltern angekündigt, dass das wäre jetzt ja eine Sendung für die Jugend.
Ja, wunderbar, genau. Das ist also der Beat Club, es hat deutsche Musikfernsehgeschichte geschrieben. Das ist eine Sendereihe von Radio Bremen, die von 65 bis 72 lief und die tatsächlich immer samstagnachmittags übrigens teilweise, ich glaube, dreiviertel Stunde bis Stunde lief, besitzt heute Kultstatus. und ist meiner Ansicht nach ein Freudenfest für alle Fans der Rockmusik der 60er und 70er Jahre. Wie ist das gekommen damals? Mitte der 60er hat man irgendwie gemerkt, da gibt es sowas wie die Beatles und die Stones und wir können wahrscheinlich nicht immer Sandmännchen und Co. für unsere Jugendlichen spielen. Wir müssen mal ein bisschen was anders machen. Und dann wurde der mini-kleine Sender in der Bundesrepublik, nämlich der Sender Radio Bremen, beauftragt, entwickelt doch mal ein Format. Und gesagt und getan, dann haben sie den sogenannten Beat Club entwickelt. Das heißt, es waren, ich glaube, am Anfang, Anfangszeit noch Playback-Auftritte, schwarz-weiß von vielen Künstlern, die damals angesagt waren. Also war am Anfang nicht der große, die großen.
Farbfernsehen gab es ja noch nicht.
Ja, eben, genau. Die großen Kenner, die da oder Hits, die da aufgetreten sind. Aber es kam so langsam und es traf sofort den Nerv der Jugendlichen. Und Uschi Nerke ist die absolute Kultmoderatorin. Die hat, glaube ich, die ganzen 7 Jahre durchmoderiert, hat eine sehr unverfälschte, trockene Art. Man muss sie sich mal angucken, hat das ganz toll gemacht. Und richtig spannend wurde es dann, wie vieles in der Rockmusik Ende der 60er. So ab 69 wurde immer mehr live gespielt. Und das Ganze ging dann ab 70 bis 72 auch in Farbe. Und da haben die da mit irgendwelchen, also als hätte der Regisseur zu tief ins Glas geschaut mit Psychedelic ohne P, bitte schön, Raul, Psychedelic-Effekten gespielt. Also heute wirkt das noch sehr skurril, aber hochinteressant. Vor allen Dingen, sie haben sich dann auch der progressiven Rockmusik, Jim guckt gerade so nachdenklich an die Decke, ich hoffe, du überprüfst gerade, ob das alles stimmt, was ich
alles
sage.
Gut.
Ja, danke. Haben dann teilweise eben sich für die progressive Rockmusik geöffnet und haben angefangen von King Crimson bis hin zu Deep Purple und wie sie alle hießen, ins Studio eingeladen, aber auch Bands, die haben nur eine Platte veröffentlicht. Mhm. Und danach hat man nie mehr was von denen gehört. Also ein richtig toller Mix, den ich glaube, ich wage es mal zu behaupten, also damals zu dieser Zeit in keinem anderen Sender auf diesem Planeten gab, also die ich glaube, denke, die Amerikaner mit American Bandstand und so war sehr viel chartorientierter. Also das war wirklich einzigartig. Und
was ist die Verbindung jetzt zu der Auffälligkeit der Woche?
Das ist die Auffälligkeit der Woche.
Gibt es irgendwie eine CD, eine DVD-Box oder
genau,
was?
Genau, es gibt so. der Beat Club, den du kannst es dir als DVD holen, diese 7 Staffeln, und du kannst es dir auch online kaufen. Pro Staffel zahlst du so ungefähr maximal zwischen 15 und 20 Euro und kriegst dann jeweils ein ganzes Jahr, 12 Folgen. Das heißt, du kriegst deine, teilweise 9 bis 10 Stunden Musik für den Preis, finde ich, für digital aufbereitet, finde ich eigentlich ein sehr fairer Preis. Und natürlich kommt noch hinzu, 65 bis 72 war ein unglaublich spannender Zeitraum, ne, für die Entwicklung der Rockmusik, haben wir ja schon erzählt. Also, was haben sie gehabt? Zum Beispiel die Animals, die Lords, wer kennt sie nicht? Ja,
Rattles vor allen Dingen
damals. Die Rattles sind damals aufgetreten, die Stones sind auf, die Small Faces, Bee Gees.
Die haben eigentlich alle da gehabt.
Die haben eigentlich alle da gehabt. Und es gab dann in den frühen 70ern so einen kleinen Einschub, der nannte sich Workshop, da haben sie dann die jeweiligen anwesenden Künstler interviewt, also deutscher geht es kaum, das waren dann 2 Musikjournalisten, die haben zum Beispiel dann Curtis Mayfield, der gerade sein Debütalbum rausgebracht hat, in seinem berühmten gelben Anzug, den man auch von dem Cover kennt, gefragt, wie es denn so ist, als Schwarzer in den USA zu leben und ob irgendwie er noch sich erinnern kann, wie das damals bei der Sklaverei war oder so. Also so Fragen. Und er hat sehr nett und sehr ernsthaft geantwortet auf solche Fragen. Oder Steve Miller Band haben sie gefragt, ob er sich nicht schäme, so viel Geld zu verdienen. Und da wurde er richtig sauer. Also das muss man sich gucken. Das haben die alles drin gelassen. Also hochinteressant. Und ich möchte, bevor ich zum Abschluss komme, noch einen kurzen Abstecher machen in die Sendung März 72, also vor mehr als 50 Jahren, wer da aufgetreten ist in dieser einen Sendung, oder das haben sie zumindest so zusammengeschnitten. Guru Guru, Edwin Starr, Steve Miller Band, MC5 mit einem sensationellen Auftritt, die Jeff Beck Group und zum Schluss Stephen Stills and Manessas. Alles in einer
Wahnsinn.
Sendung. Und die haben dort dann eben auch ab 69 live gespielt. ohne Studiopublikum, sondern die waren in dem Fernsehstudio alleine und trotzdem hat das Ganze einen unglaublichen Live-Charakter. Also es ist wirklich ein Fest und für alle Fans kann ich das wirklich nur wärmstens empfehlen. Und meinen Abschluss, den habe ich eben schon gebracht, nämlich wo man das bekommt und wie teuer das ist. Und jetzt bin ich fertig.
Danke,
das
war
meine Auffälligkeit der Woche.
Danke.
Der Beat Club, unbedingt empfehlenswert.
Okay, also das, ja, vielen Dank, Raoul, für die Auffälligkeit der Woche. Und genau, wir machen jetzt weiter mit eine Platte, die ich tatsächlich erst vor kurz wirklich entdeckt habe, die, wie gesagt, unter Kenner wirklich so bekannt ist. Es ist ein Nebenprojekt, das heißt Aro Ara von zwei Künstlern aus Toronto, also kanadische Band, aus der Band Broken Social Scene. Und diese Platte ist wirklich, ich habe die aus Kanada jetzt gekauft, also über Discogs, gar nicht so teuer eigentlich. Und das ist eine sensationelle Platte und dann würde ich mich auch bei Jim an der Stelle immer bedanken, der uns so viel Musik bringt, die man doch nicht über Streaming-Dienst hören kann und doch
sehr gerne.
Wirklich immer sehr, sehr interessant und doch sehr anspruchsvoll ist.
Das heißt, man hat ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Es gibt Musik außerhalb des Streaming-Dienstes.
Ja.
Ja, man soll es nicht für möglich halten.
Und wir hören in das Stück, das ist sehr spartanisch, die Titel sind einfach Nummer. Das heißt, wir hören das Stück eigentlich Nummer 4 von dieser Platte In the Pines, heißt die Platte von der Band oder Projekt Aro Ara. Ich wollte mich an der Stelle noch auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal verabschieden, von meinen zwei Kollegen auch. Jim
ja,
und
wir
Raul.
Sagen vielen Dank und verabschieden uns auch sehr gerne. Thema.
Eine ganz neue Welt hat sich uns da eröffnet.
Absolut.
Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch die audiophile Hörer, die lange nach irgendwas gesucht haben, denn mein Nachbar wird sich vielleicht damit abfinden, dass unser Podcast doch gar nicht so schlecht ist.
Und es war zum ersten Mal, dass in unserem Podcast analoge Musik gespielt worden ist, oder habe ich das falsch verstanden?
In digitaler Form, aber ja.
Das würde ich doch bezweifeln.
Tschüss und bis zum nächsten Mal dann.
Ciao. Tschüss. Ciao.
Ist doch alles gut, beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.